Lob den Herrn, lob den Vater, lob den Sohn, lob den Geist. Ja. So, der dreieine Gott möchte sich weiter austeilen, kundmachen. Und ich bin sehr froh für die Zeugnisse gerade. Ich könnte noch stundenlang weiterhören. Die Zusammenfassung der Zusammenfassung von gestern, Sir, ich muss nicht nochmal zusammenfassen. Aber ich werde schon am einen oder anderen Punkt nochmal darauf zurückkommen, was wir in der Winterkonferenz in den ersten zwei Kapiteln des Petrusbriefes und zum Teil auch in Kapitel 3 schon an Offenbarung vom Herrn empfangen haben. Wir machen jetzt einfach weiter, Kapitel 3, Vers 8, die letzte Mitteilung der Winterkonferenz ging zum Teil auch schon über diese Verse. In Kapitel 3, 1 bis 7 ist sehr viel vom Ehe- und Familienleben die Rede. Wir haben sehr praktische Punkte gehört, wie dadurch der Herr sichtbar wird. Ja, wie wir gestern gehört haben, der Herr will, dass wir die Tugenden verkündigen durch unseren Wandel. Ja, das ist wunderbar. Und wir kamen heute Morgen oder heute Nacht, ich weiß nicht, diese eine Stelle nochmal, die ich immer sehr schätze, das ist in Apostelgeschichte 11, da gab es welche, die haben in Antiochien das Evangelium verkündigt und dann heißt es in Kapitel 11, Vers 21, und die Hand des Herrn war mit ihnen und eine große Zahl wurde gläubig und bekehrte sich zum Herrn. So, und dann heißt es, die Kunde von ihnen kam aber der Gemeinde in Jerusalem zu Ohren. Und das war natürlich für die Gemeinde in Jerusalem was ganz Neues, dass es da auch einen anderen Ort gab, wo es Gläubige gegeben haben soll. Das war ja noch bevor Paulus seine Missionsreisen begonnen hatte. Sonst war alles in Jerusalem und dann gab es noch das Haus des Cornelius. Das war aber auch noch, ich glaube, 2 Tage Reisen weit entfernt. Und jetzt soll es da auch Gläubige geben. Dann heißt es, und sie sandten Barnabas aus bis nach Antiochien. Ja. Und haben wahrscheinlich dem Barnabas gesagt, jetzt guck mal, was ist da los? Und das finde ich so gut, als dieser hinkam und die Gnade Gottes sah. So, und das hat mich sehr berührt. Man kann die Gnade Gottes sehen. Vielleicht weißt du nicht wie, was hat er gesehen, aber man kann die Gnade Gottes sehen. Und das ist eigentlich das, was wir im Gemeindeleben immer wieder sehen wollen. Obwohl der Feind natürlich dagegen kämpft und unsere Seele, die noch nicht erneuert ist, immer wieder aufstachelt, um gegen diese Gnade zu stehen. Aber doch finde ich so wunderbar, wenn ich wohin komme und die Gnade Gottes sehe. Ja, ich sehe nicht zuerst die Probleme, die gibt es wahrscheinlich an jedem Ort, aber ich sehe, wie die Geschwister Gnade nehmen. Und das ist eine Weise, wie soll ich sagen, das hat damit zu tun, dass die Tugenden offenbar werden, dass die Tugenden verkündigt werden. Und davon spricht auch Petrus im 3. Kapitel, wie diese Tugenden verkündigt werden. In der Vorbereitung hatten wir natürlich das Anliegen über unseren Wandel, so wie es ja auch in der Überschrift zur ganzen Konferenz steht, zu reden, unser vortrefflicher Wandel im Reich Gottes. In diesem Abschnitt unser Wandel in Christus im Alltag. Das ist ein Teil. Und dann gegen Ende dieses Abschnittes spricht dann Petrus über die Taufe und die Bitte an Gott um ein gutes Gewissen. Und wir hatten auch stark den Eindruck, dass wir über die Taufe und das gute Gewissen reden sollen. Ja, also ich möchte das einfach jetzt mal vorneweg stellen, damit ich verstehe, dass ich davor vielleicht nicht zu viel nochmal über den Wandel spreche, nicht weil das unwichtig ist, aber weil schon auch ein starkes Anliegen ist, dass noch Raum bleibt, darüber zu reden. Vielleicht eine Verbesserung, die ist mir jetzt erst aufgefallen, unter Punkt D2b. Da habe ich geschrieben, wir können Gott um ein gutes Gewissen bitten. Das sind diese Verse, die wir gerade gelesen haben. Und dann Semikolon, es gehört zum Endziel unseres Glaubens. Und als Versstelle 1. Timotheus 1, Vers 5. Das ist nicht ganz korrekt hier wiedergegeben. Es muss eigentlich heißen, es gehört zum Endziel des Gebotes. So heißt es in 1. Timotheus 1, 5. Aber ich war noch ganz so in dieser Stelle vom Petrusbrief, dass das Ziel unseres Glaubens die Errettung der Seele ist. Und dieses Gebot, von dem Paulus dort im Timotheusbrief schreibt, hat natürlich auch sehr viel mit dem Glauben zu tun, mit der Ökonomie des Glaubens. Und da gibt es drei Punkte, das möchte ich jetzt einfach mal auch gleich am Anfang erwähnen. Das Endziel des Gebotes aber ist Liebe aus reinem Herzen. Ja, das ist so wichtig, ein reines Herz zu haben. Das gehört zum Wandel dazu und aus diesem reinen Herzen kommt die Liebe. Und dann heißt es ungutem Gewissen. Ja, also das Gewissen ist nicht nur etwas für Ungläubige, damit sie nicht ganz von Gott wegkommen. Diese Funktion hat das Gewissen auch. Aber es gehört auch zum Endziel des Gebotes für uns Gläubige, ein gutes Gewissen zu bewahren und ungeheucheltem Glauben. Ja. Und ich war sehr froh, vorhin hat die Schwester auch diesen Vers von Hebräer 10 gelesen, Vers 22. So lasst uns nun vorwärts kommen mit wahrhaftigem Herzen, in völliger Gewissheit des Glaubens, die Herzen durch Besprengung vom bösen Gewissen gereinigt. Also auch hier hat Glaube die reinen Herzen und das gute Gewissen einen ganz hohen Stellenwert. Und das sollen wir wirklich schätzen, weil es uns bis zum Ende unseres Christenlebens begleitet. Ja, das ist jetzt mir wirklich gleich sehr wichtig geworden. Ich habe noch mal nachgelesen, wo eigentlich im Alten Testament das Wort Gewissen vorkommt. Es gibt Übersetzungen, da kommt es praktisch gar nicht vor. Manche übersetzen das entsprechende Wort mit Gewissen. Ich kenne mich nicht in dieser hebräischen Sprache aus. Aber es gibt eine sehr bemerkenswerte Stelle von David. Und das ist, da kommt zweimal vor, im ersten und zweiten Buch Samuel, wo es heißt, David schlug das Herz. Ja. Und das Übersetzen, also die neue Schlachtübersetzung, übersetzt es einmal damit, dass das in seinem Gewissen berührt wurde. Ja, und das ist deshalb für mich so wichtig, weil wenn wir das zweite Buch Samuel lesen, es beginnt damit, dass Saul in der Schlacht gefallen ist und David die Krone von Saul bekommt und dann offiziell zum König ausgerufen wurde. Davor war es schon in den Augen Gottes, aber jetzt war es vor dem ganzen Volk. Und dann geht's das Ganze auf und ab, alle Schlachten von David, sein Fehler, diese schlimme Fehler mit dem Ehebruch und Mord, der Abfall von seinem Sohn. Und also es geht hin und her. Und dann am Ende in Kapitel 21 heißt es bei mir, die Vollendung des Gerichtes am Hause Sauls, also auch der Feind ist besiegt, endgültiges Gericht. Dann in Kapitel 22 Davids Danklied, was dann nochmal im Psalm 18 wiederholt wird. Kapitel 23, Davids letzte Worte und die Helden Davids. Und du denkst, jetzt ist vollendet. Ja, ganze Geschichte Davids ist fertig. Und dann gibt es auf einmal noch wie so ein Nachschlag, Nachklapp, Kapitel 24 und denkst, warum kommt das an der Stelle? Das muss doch zeitlich davor gewesen sein. Die Bibel berichtet nicht alles immer in der zeitlichen Reihenfolge, sondern auch in ihrer geistlichen Bedeutung. Und dieses Kapitel 24 ist in zweierlei Hinsicht sehr wichtig. Zum einen, weil dort David den Tempelplatz findet, also eigentlich das ganze Ziel, auf das das Alte Testament hinsteuert, dass Gott solch einen Tempel haben kann, haben will. Und dann begeht David diese Sünde, dass er das Volk zählt, trotz aller Warnungen. Ja? Selbst dieser Joab, der nun nicht gerade die beste Figur von den Leuten von David war, warnt ihn und sagt, mach das nicht. Ja? Aber er schlägt alle Warnungen in den Wind, lässt das Volk zählen. Und nachdem er es getan hat, da heißt es dann in Vers 10, aber das Herz schlug David. Oder ich, wenn jemand die Schlachterübersetzung gerade hat, da ist vom Gewissen die Rede. Und das fand ich sehr beeindruckend, dass dort nicht wie bei seiner ersten großen Sünde ein Prophet kommen musste und ihm sagen musste, du hast gesündigt, sondern er hat selber in sich diese Stimme gehört. Und das als alter, verdienter, geehrter König, ja, siegreicher König. Und das ist wirklich für uns eine Warnung und gleichzeitig eine Ermutigung, bis zum Ende auf unser Gewissen zu achten. Ja? Nicht uns auf unsere Erfahrung und wie hier auf unsere große Streitmacht. Sie haben ja dann gezählt, wie viele Tausende das waren. Er hat sich nicht darauf verlassen, sondern er hat auf sein Gewissen gehört. Und zur Vollendung, zu unserem Wandel gehört wirklich auch das dazu. Es ist wirklich ein Kampf bis zum Ende, aber Gott hat uns dafür so etwas gegeben, was uns bewahren kann. Ja, wir können es vielleicht nicht so lehrmäßig eingrenzen, was ist das Gewissen, was ist der Geist. Aber es ist etwas Wichtiges, was uns Gott gegeben hat, zusätzlich zum Wort, zum Geist, zu den Geschwistern, auf das wir wirklich achten sollen und wofür wir Gott auch danken sollen. Jetzt vielleicht mache ich da mal einen Schnitt und kehre mal nochmal zurück zu den ersten Versen. Und der Hintergrund ist ja hier, wie wir gehört haben, die Gläubigen damals wurden stark verfolgt. Aber gleichzeitig gab es auch in dieser Verfolgung unter den Geschwistern sicher, wie überall, wenn Menschen zusammen sind, Reibereien. Und deshalb muss Petrus sie ermahnen in Vers 8. Schließlich seid alle gleichgesinnt, mitleidend, voll brüderlicher Liebe, weichherzig, demütig. Lob den Herrn, ja, das können wir wirklich genießen. Wir haben es heute zur Morgenwache genossen. Ich muss sagen, die beste Vorbereitung für mich ist immer, wenn wir gemeinsam die Verse beten und lesen. Deshalb haben wir auch in der Gebetsversammlung am Dienstag den anderen Abschnitt gelesen in Tübingen. So, es ist immer gut, zuerst mal über dem Wort zu beten und sich nicht so viele Gedanken zu machen. Die kommen von alleine, da muss man oft gar nicht so viel brüten. Aber es ist wichtig, im Gebet vor dem Herrn zu stehen, ja. So, diese Punkte, gleichgesinnt, mitleidend, voll Brüderliebe, weichherzig, ich habe sie hier unter dem Punkt unser Wandel vor dem Herrn und den Geschwistern zusammengefasst. Das ist jetzt nur ein Versuch, es ein bisschen zu strukturieren. Sicherlich brauchen wir auch unseren Mitmenschen in der Welt gegenüber Mitleid, Weichherzigkeit. Und vor allen Dingen auch, dass wir nicht, so wie es hier heißt, Böses mit Bösem vergelten. Es kommt hier, ich habe es gezählt, 6-mal das Wort Böse vor. Also das muss sehr präsent gewesen sein. Und da es eben im Zusammenhang mit der brüderlichen Liebe bringt, war auch die Gefahr unter den Gläubigen, Böses mit Bösem zu vergelten. Da ist irgendetwas, und so wie es gestern kam, du hast doch recht und das geht nicht und das muss man dem Bruder schon mal sagen. Und, aber irgendwo reagiert auch der Herr in uns, wann und ob und wie es gesagt wird. Ja, es ist, manchmal ist es dran, aber meistens sagen wir es nur, um unsere Seele scheinbar zu entlasten. Am Ende sind wir belasteter als vorher. Ja, vergeltet nicht Böses mit Bösem oder Scheltwort mit Scheltwort. Und wenn wir dieses Böse mit ihm konfrontiert sind und auch in der Welt konfrontiert sind, dann ist es auch sehr leicht, unser Gewissen zu übergehen. Ja? Also solange alles gut läuft, ich kein Problem habe, habe ich kein Problem mit dem Gewissen, aber wenn jemand mir was wegnimmt, ich mich übervorteilt fühle, dann muss ich ja auch mal was dem entgegensetzen. Und da ist dann unser Gewissen ein guter Grad Messer. Ja. Deshalb sagt er dann auch in Vers 16, habt ein gutes Gewissen. Also das Gewissen, wie ich vorhin angedeutet habe, wir können Gott darum bitten, aber es ist auch in unserer Verantwortung, es zu bewahren, darauf zu achten. Selbst wenn es manchmal nicht so klar ist, ist es jetzt vom Herrn, ist es nicht vom Herrn, und wir haben auch unsere religiösen Vorstellungen, auch davon spricht die Bibel an anderer Stelle, aber doch ist es etwas, was uns der Herr zum Schutz gegeben hat. Ja, wir hatten vor 3 Jahren in Schramberg auch eine Konferenz über den 1. Petrusbrief, und der Bruder sagte, es ist zumindest mal ein guter Kompass. Ja, er zeigt so in etwa die Himmelsrichtung an. Noch nicht ganz genau, aber es ist schon mal gut, darauf zu achten. Genauso wie auf das Wort. Es gibt ja dieses Lied, steig ins Schiff des Lebens. Hier heißt Kompass, Gottes Wort, so ähnlich. Ja. Auch Gottes Wort ist ein Kompass. Manchmal verstehen wir es nicht so genau, wenden es falsch an, aber es ist gut, sich an dem Wort zu halten. Und so ist es auch gut, sich am Gewissen zu halten, und besonders auch, obwohl es eine sehr persönliche, fast schon intime Sache ist, mein Gewissen orientiert sich auch an dem, was andere an Wertmaßstäben haben, besonders in der Gemeinde. Also wenn alle sagen, es ist falsch, dann sollte man vielleicht schon mal nachdenken, ob man vielleicht mit seiner Meinung richtig liegt. Das heißt nicht, dass wir der Mehrheit folgen, das nicht, aber es besonders die Geschwister, die Heiligen, und wenn sie voller Gnade sind, dann ist das für mich schon immer eine gute Hilfe, mich danach auch in meinem Gewissen auszurichten, ja. Ja, und statt Böses mit Bösem zu vergelten, sagt Petrus, wende dich ab vom Bösen und tue Gutes. Das ist Vers 11. Ersuche Frieden und jage ihm nach. Ich empfehle auch nochmal die letzte Mitteilung der vorigen Konferenz nachzulesen oder zu hören. Da hatten wir dann auch viel über die Zunge gehört, wie sie sehr damit zu tun hat, ob Gutes oder Böses aus uns herauskommt. Aber was mir an der Stelle vor allen Dingen auch vielleicht ein Punkt, der wichtig ist, am Ende heißt dann in Vers 12, denn die Augen des Herrn achten auf die Gerechten und seine Ohren auf ihr Gebet. Aber das Angesicht des Herrn ist gegen die, die Böses tun. Wir haben auch gestern, meine ich, über das Gebet Gemeinschaft gehabt. Genau, ein Gebet, was nicht sich an unseren Bedürfnissen allein orientiert, kann auch sein, aber wichtig ist, dass unser Wandel übereinstimmt. Ja, wenn das nicht der Fall ist, dann kannst du trotzdem beten und den Herrn bitten, dass er deinen Wandel reinigt und heiligt und dir vergibt. Aber für ein effektives Gebet der Gemeinde ist es so wichtig, dass sie auch jeder vor dem Herrn gerecht wandelt. Ja, das ist die Verheißung. Es gibt viele Stellen, ich habe ein paar aufgeschrieben in der Gliederung, noch Johannes 9, 31. Ihr könnt auch dazu schreiben, 1. Johannes 3, 21 und 22, wie der Herr besonders auf dieses Gebet hört. Und im Vergleich dazu habe ich ein paar, zwei Stellen aus dem Jakobusbrief, dass es nicht gut ist, mit einer falschen Herzenshaltung zu beten. So, dass der Wandel und das Gebet haben sehr viel miteinander zu tun. Und der Herr geht nur voran durch Gebet. In dieser Konferenz, hier in der Versammlung, geben wir dem Wort sehr viel Raum, aber auch dem Gebet. Aber ansonsten ist es wichtig, die Zeit, wir haben ja auch gehört, wie wichtig die Zeit ist, die Zeit auch mehr dem Gebet zu geben. Das ist sehr wichtig. Und sehr schön, dass bis heute, seit über 46 Jahren bin ich dabei, bin ich sehr dankbar dem Herrn, dass ich fast keine Gebetsversammlung versäumt habe. Denn es ist wirklich sehr kostbar, das Gebet. Ja, die Ehre gebührt dem Herrn, aber ich möchte es einfach sagen, es ist wichtig, am Gebet der Gemeinde teilzuhaben, soweit es möglich ist. Es gab Zeiten, da war es schwierig mit kleinen Kindern und so weiter. Aber im Prinzip ist das wirklich sehr wichtig, wenn die Gemeinde betet. Das ist, ich möchte nicht Vergleiche anstellen, aber es ist wirklich eine Übung des Geistes, aktive Übung des Geistes, wo wir uns einbringen können. Und wir haben auch keine Regeln, wenn jemand sagt, ich habe da ein persönliches Problem, bitte betet dafür, wir beten auch dafür. Das ist überhaupt keine Schande, dass wir meinen, wir müssen jetzt nur für die Ökonomie Gottes beten oder wie auch immer. So, wir beten sehr konkret, auch für praktische Belange, aber immer mit dem Hinblick, dass der Herr sein Reich baut und bekommt. Ja, lob den Herrn. Und Punkt B in der Gliederung vor der Welt, das sind dann mehr Punkte ab Vers 14, wo es darum geht, dass welche um der Gerechtigkeit willen leiden, man ihnen droht. Ja, die Apostel, heißt das ja am Anfang in Apostelgeschichte, man drohte ihnen und er durfte ja nicht das Evangelium predigen, aber sie haben sich nicht in Unruhe bringen lassen, sondern Christus in ihren Herzen geheiligt. Ja. So, statt sich zu wehren, in Unruhe zu kommen, sei es durch persönliche Probleme mit der Welt, ob das nun irgendwelche Ämter sind, mit denen du Probleme hast, oder politische Ereignisse, die dich in Unruhe bringen. Es ist immer gut, Christus als den Herrn in unseren Herzen zu heiligen. Lobe den Herrn. Und, das ist das Wunderbare, nicht nur für mich ihn heiligen, sondern er sagt dann, und seid stets bereit zu einer Verteidigung vor jedem, der von euch Rechenschaft fordert. Über was verteidigen? Nicht über dein Recht, sondern über die Hoffnung in euch. Ja. Die Menschen sehen es, da heißt es dann, und habt ein gutes Gewissen. Also das merken die Menschen auch, wie wir reden, ob wir mit einem guten Gewissen reden oder ob wir nur leere Worte bringen. Es ist nicht schön, wenn jemand das Evangelium predigt und die Menschen sagen, aber schau ihn an, dann ja, will ich jetzt nicht sagen. Paulus sagt, Hauptsache Christus wird verkündigt. Aber manchmal wäre es dann besser, vielleicht in dem Moment zu schweigen. Aber es ist wirklich gut, ein gutes Gewissen zu haben, damit die, welche euren guten Wandel in Christus schmähen, in dem zu schanden werden, worin sie euch verleumden. Das Evangelium muss vorangehen. Ja? Und auch, das habe ich mir aufgeschrieben von gestern, jauchzen. Ja, das haben wir heute Morgen auch gelesen. Ja, wir dürfen auch vor den Menschen jauchzen. Ich mache es leider nicht so, aber ich ermutige euch zumindest, es zu tun. Ja. Gestern Judas, Vers 24, ich lese nochmal den Vers, den unsere Schwester gelesen hat. Dem aber, der euch vor dem Straucheln behüten und vor das Angesicht seiner Herrlichkeit unsträflich stellen kann, mit Jauchzen. Ja. Die Freude, ja, das war das Erste, als ich in meine erste Versammlung in der Gemeinde kam, Studentenversammlung. Ich wollte schon gar nicht mehr hin, weil es so geregnet hat und ich patschnass war und alles. Und ich bin dann schließlich doch hin und habe jauchzende Geschwister gesehen. Ja, ja, lobe den Herrn. Es ging, glaube ich, über Johannes Evangelium. Darüber weiß ich nicht mehr so viel, aber ich weiß, dass sie gejauchzt haben. Du warst auch schon dabei, Hartmut, gell? Johannes 15, glaube ich, ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben, hatten wir damals in Tübingen. Ja. Kannst du dich noch erinnern? Ja, ein bisschen. Ja. Lob den Herrn. Wie bitte? Als an das Wort, genau. Ja, genau. Dann Vers 18 geht es dann um Christus. Denn auch Christus ist einmal wegen der Sünde gestorben, der Gerechte für die Ungerechten. Er hat dieses Werk vollbracht, ohne das wäre es für uns unmöglich, Böses zu ertragen, selber gerecht zu wandeln. Und weil er das getan hat, um uns zu Gott zu bringen, ist er zwar getötet worden im Fleisch, aber lebendig gemacht im Geist. Das soll für uns immer eine Ermutigung sein. Wir sind zwar alle noch lebendig im Fleisch, in unserem Leib, sonst wären wir nicht hier. Wir dürfen dankbar sein für alle, die der Herr bis heute auch äußerlich bewahrt hat. Aber innerlich ist es immer ein kleines Sterben, wenn wir dem Herrn folgen. Aber gleichzeitig haben auch wir die Verheißung, dass wir Leben im Geist erfahren, ja, und mit diesem Leben auch zu den Menschen hingehen können. Der Herr hatte hier einen speziellen Auftrag. In diesem lebendig gemachten Geist ist er auch hingegangen und er hat den Geistern im Gefängnis gepredigt, die einst nicht gehorchten, als die Langmut Gottes in den Tagen Noahs wartete. Ja, da gibt es verschiedene Auslegungen. Darauf möchte ich jetzt nicht eingehen, habe da auch keine Präferenz. Ich weiß auch nicht, woher Petrus das wusste. Vielleicht war das eines der Dinge, die er vom Herrn dann nach der Auferstehung den 40 Tagen gehört hat. Aber es ist auch nur Spekulation. Wichtig ist, es gibt einen Lohn für jedes Tun, ja. Für Gehorsam gibt es einen Lohn, aber für Ungehorsam gibt es auch einen Lohn. Und das war hier das Gefängnis. Ja. So, wir sollen den Gehorsam wirklich hochachten. Und deshalb betont auch Petrus in seinem Brief immer wieder den Gehorsam. Und kommt in dem Zusammenhang dann auf Noah zu sprechen. Auf diejenigen, die damals zur Zeit Noahs nicht gehorchten. Ja, Noah hatte ja den Auftrag, die Arche zu bauen, unter 20 Jahre, ein Riesenkasten. Das war sicher irgendwo ein Vollzeitjob und trotzdem war es nur Teil seines Auftrages. Die andere Hälfte war, den Menschen zu predigen. Er war ein Prediger der Gerechtigkeit. Ich weiß nicht, wie das war. Ich stelle mir vor, er musste Material fürs Holz holen, er musste auch die Tiere sammeln. Und dabei hat er auch alle Menschen angesprochen und ihnen gepredigt. Aber ist jetzt nur meine Vorstellung. Aber auf jeden Fall hat er gepredigt, ja. Und das ist auch die Aufgabe der Gemeinde. Wir bauen die Gemeinde, aber gleichzeitig kommen wir mit Menschen zusammen und predigen ihnen. Und hoffen doch, dass auch etliche noch gehorchen. Und dann sagt er, aber Noah selber war gehorsam, ist mit seiner Familie insgesamt 8 Seelen, 8 Menschen, sicher durchs Wasser hindurchgebracht worden. Ja, wunderbar. Sicher durchs Wasser. Ja. Hey, Jesus Christus. Ja, wir beten wirklich, dass wir alle auch sicher durch dieses Wasser der Welt hindurchgebracht werden bis zu seinem Wiederkommen. Und dann sagt er, das Gegenbild davon, die Taufe rettet jetzt auch euch. Also das ist ein starker Vers für mich. Die Taufe, ich habe einfach nur geschrieben, die Taufe rettet. Ja. Der Glaube rettet auch, ja. Aber hier heißt es, die Taufe rettet. Ja. Wir brauchen viel Errettung. Und die Taufe hat einen wichtigen Aspekt. Sie rettet. Ja. In Markus 16, Vers 16, lesen wir es zusammen. Ja. Wer glaubt und getauft wird, der wird gerettet werden. Wer aber nicht glaubt, der wird verdammt werden. So, wer glaubt und getauft wird, der wird gerettet werden. Nochmal zurückzukommen. Petrus spricht in Kapitel 1, Vers 9 von der Errettung unserer Seele als Ziel unseres Glaubens. Das heißt, wir sind anfänglich gerettet durch unsere Wiedergeburt, wie wir gehört haben. Wir haben das Leben empfangen. Aber dann müssen wir unser ganzes Leben hindurch gerettet werden. Warum? Das erklärt hier Petrus auch. Die Taufe hat einen wichtigen Aspekt dabei. Wir legen in ihr nicht die Unreinheit des Fleisches ab. Das Fleisch wird uns bis zum Ende unseres Lebens begleiten. Man muss auch sagen, Noah hatte durch die ganze Flut hindurch nicht die Unreinheit des Fleisches abgelegt. Es heißt zwar, dass Noah ein tadelloser Mensch war, und die Begründung ist, er wandelte mit Gott. So, das hat ihn in Gottes Augen tadellos gemacht. Und doch sagt der Herr am Ende, mal gucken, wo ist der Vers, in 1. Mose 8, Vers 20, nach der Flut, da baut Noah dem Herrn einen Altar und opfert darauf die reinen Tiere, von denen er extra noch 6 Paar zusätzlich mitgenommen hatte in die Arche. Das heißt, das war eine gewisse, mit meinen Worten, Hingabe, Weihung, vielleicht ist es jetzt falsch, aber ich versuche es irgendwie zu greifen an den Herrn und auch eine Bitte an Gott. Ja. Und da heißt es, und der Herr roch den lieblichen Geruch und sprach in seinem Herzen, ich will hinfort nicht mehr die Erde verfluchen um der Menschen Willen. Und dann kommt etwas, das hat mich immer ein bisschen schockiert. Ich dachte, Noah war der Gerechte, jetzt ist alles gut. Aber er sagt, denn das Dichten und Trachten, das ist Luther-Übersetzung, des menschlichen Herzens ist böse von Jugend auf. Also das Herz hat sich, oder das Fleisch hat sich nicht geändert. Die Natur blieb, und wir lesen dann auch im Folgekapitel, wie Noah keine so guten Sache gemacht hat, was ein zusätzlicher Fluch seinem Sohn eingebracht hat. Aber es war eine Bitte an Gott, ja, und das hat Gott wirklich geschätzt. Das heißt, er roch den lieblichen Geruch, ja, er sieht unser Fleisch, aber gleichzeitig schätzt er es. wenn wir durch die Taufe diese Bitte an Gott richten. Ja? Also manche denken, sie müssen in Vorleistung gehen bei der Taufe, aber es ist nicht klar. Es gibt vielleicht gewisse Dinge, die sollten wir lassen, wenn wir uns taufen lassen, um zu zeigen, ich will wirklich dem Herrn nachfolgen und will nicht an irgendeinem Götzen oder an einer ganz schlimmen Sache festhalten. Aber unser innerer Zustand wird nicht durch die Taufe von heute auf morgen besser. Aber wir bitten Gott, sagen, wir geben uns dir. Wir bitten ihn, und hier steht ganz konkret, um ein gutes Gewissen. Das heißt, es ist uns klar, wir möchten auf unser Gewissen achten, aber das allein reicht nicht. Herr, gib du mir das richtige Empfinden. Und wie was im Lied, ein sehr bekannten Lied, was auch in unserem Liederbuch steht, bitte Herr, hab Acht auf mich. Ja, dieses Lied kam mir, hab Acht auf mich. David, um nochmal auf ihn vom Anfang zurückzukommen, er war so einer, der immer gebetet hat, ja, dass der Herr doch auf ihn Acht hat. Ja, die Taufe und das Gewissen sind zwei wirklich wichtige Dinge. Wir bitten Gott ganz konkret, dass er unsere Gedanken reinigt, dass wir zurückkommen von dem Rad, was sich im Kopf dreht, zu ihm, dass wir ständig uns in kleinen Dingen zu ihm wenden. Auch, dass das Gewissen deutlich zu uns sprechen kann, so wie der Geist deutlich sprechen soll. Ja. Manchmal nicht so klar für uns, ist es der Geist, ist es nicht der Geist, ist es das Gewissen, ist es nicht das Gewissen. Aber wir bitten darum, wir stehen füreinander ein und wir wissen es zu schätzen, nicht als etwas, was uns belasten soll, sondern was uns helfen soll, dem Herrn nachzufolgen. Ja. Und wenn dann etwas uns belastet, dann haben wir ja auch diesen Vers, können wir vielleicht zusammenlesen, dann höre ich auf. Hebräer 9, 14 als erstes, in allen Sprachen zusammen. Wie viel mehr wird das Blut Christi, der sich selbst durch den ewigen Geist tagelos Gott dargebracht hat, unser Gewissen reinigen von toten Werken, zu dienen dem lebendigen Gott. Lob den Herrn. Wir können durch das Blut Christi unser Gewissen reinigen von toten Werken, zu dienen dem lebendigen Gott. So, es hat ein Ziel, dem lebendigen Gott zu dienen. Und dann nochmal Kapitel 10, 22 zusammen. So lasst uns vorwärts kommen mit wahrhaftigem Herzen, in völliger Gewissheit des Glaubens, die Herzen durch Besprengung vom bösen Gewissen gereinigt und am Leib gewaschen mit reinem Wasser. Amen. Lob den Herrn. Ja, Herr, wir danken dir, Herr, dass du auch durch dieses Wort uns weiter in der Konferenz trägst, Herr. Dass wir diese Konferenz von dir nehmen, Herr, dass sie uns ernsthaft in unserem Wandel berührt, dass wir auch gemeinsam deine Stimme hören, dir folgen können. Hey, Jesus Christus, ja, segne alle, die hier sind. Amen.